Servus, in dieser Folge erfährst du, wie du deinen Stallbau finanziell so vorbereitest, dass das Konto nicht leer läuft und du ruhig schlafen kannst. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht's um die Fragen, warum die Rentabilität deines Milchviehbetriebs entscheidend ist, was eine leistbare Finanzierung ausmacht und welche Rolle Eigenkapital spielt. Ich möchte da den Hinweis vorweg schicken, das ist keine Finanzberatung, das ist lediglich meine Einschätzung und auch teilweise meine Erfahrung oder zu großen Teilen meine Erfahrung, wie ich das ganze Thema sehe. Stell dir vor, du hast jetzt den Stall gebaut. Der Bau ist jetzt soweit abgeschlossen, die Kühe stehen drin, du fütterst, du arbeitest, findest so langsam deinen Alltag, so muss man es eigentlich sagen, und alles läuft dann schon langsam an und läuft dann dahin. Doch irgendwann, sobald die monatlichen Raten vom Konto abgehen, dann wird das Konto leer und du hast keinen Spielraum mehr. Und wenn die Situation so ist, dann hast du auch keinen ruhigen Schlaf. Jeder Cent, den du jetzt irgendwie ausgeben möchtest oder musst, der wird zweimal umgedreht und das macht dich langfristig fertig. Und genau diese Situation, die darf dir nicht passieren. Genau deshalb gehört die finanzielle Vorbereitung mit in die Stallplanung. Nicht erst dann, wenn du schon am Losarbeiten bist, wenn der Unterbau schon erledigt ist oder gemacht wird, wenn das Dach schon bestellt ist, sondern dann, wenn du mit der Planung gerade so wirklich startest oder eben in der Planungsphase drin bist. Schauen wir uns das Thema genauer an. Zum Ersten finde ich das wichtig, dass du deine Rentabilität des Milchviehbereichs richtig klärst. Also ist der Milchviehbereich langfristig tragfähig und gewinnbringend oder ist es so, dass vielleicht irgendwie ein anderer Bereich bei dir, PV-Anlage, Ackerbau, das Nebeneinkommen, den Stall querfinanzieren. Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber es soll auf keinen Fall so sein, dass da einfach nicht genau geschaut wird und zum Schluss geht es schon irgendwie. Weil wenn dann mal vielleicht die PV-Anlage ausläuft, die bis jetzt eigentlich das Rückgrat vom Betrieb war, es gibt wenige Fälle, da kann das so sein, dann wäre das fatal, wenn du dann drin hängst und eigentlich dann die Finanzierung fehlt. Und so eine Rentabilitätsrechnung ist schon ziemlich wichtig, dass du auch eine bessere Entscheidungsgrundlage hast, wenn du in den Baukosten unterwegs bist und dann so überlegst, ja, was ist denn wirklich tragfähig, wo sind wir im grünen Bereich, wo beginnt der gelbe Bereich und wo wird es vielleicht einfach rot. Und so Überlegungen, die gehören da am Anfang mit rein, sodass du bewusst die Entscheidungen triffst und auch bewusst die Frage beantworten kannst, die wichtige Frage, womit wird denn später der Kredit getilgt? Kommt das Geld vom Stall oder kommt das Geld woanders her? Der Stall ist da irgendwo ein Mittel zum Zweck, es ist kein Selbstzweck. Das ist so, dass wenn du einen Stall baust, dann wirst du auch das Vorhaben haben, neben dem, dass du die Kühe gern machst, weil sonst würdest du das nicht machen, möchtest du ja auch, dass du vielleicht vom Stall leben kannst oder dass der Stall einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass der gesamte Betrieb aufrecht erhalten bleibt, weiterentwickelt wird, sodass du auch in Zukunft finanziell gut dastehst. Und auch wenn wir ja mit dem Zinsniveau, das wir jetzt aktuell haben, jetzt kein absolutes Hochzinsniveau haben, aber auch kein Niedrigzinsniveau, so irgendwo im Mittelfeld sind wir einfach unterwegs, sollte man auf jeden Fall wirtschaftlich denken. Wir haben ja auch noch die Situation, wenn der Milchpreis fällt, wie federn wir das Ganze ab? Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der leistbaren Finanzierung. Was kann denn dein Betrieb tragen? Finanzierbar heißt nicht automatisch, dass das Ganze auch leistbar ist. Wie ist das gemeint? Du musst eine monatliche oder jährliche Belastung hinbekommen, die zum Betrieb passt. Da zählt ja zum Schluss dann der ganze Betrieb, der muss das Ganze stemmen können. Und finanzierbar kann heißen, okay, die Bank gibt dir jetzt grünes Licht, du bekommst die Finanzierung, aber eigentlich, wenn du ein bisschen vorausschaust, du kannst dir das gar nicht leisten, weil so viele Folgeinvestitionen noch anstehen, dass das überhaupt nicht machbar ist in der Praxis. Und trotzdem sagt die Bank, okay, die Sicherheit ist da, irgendwo kommt dann schon ein Rückfluss, das machen wir schon. Und da muss man aufpassen, das gibt Betriebe, die sind einfach da grenzwertig dran. Andere Betriebe habe ich auch schon erlebt, da läuft das alles ganz locker, weil einfach entsprechend was dahinter steht, weil die Kühe extrem gut laufen. Und dann ist es das so, dass die eigene Einschätzung manchmal so, ja, geht das schon, wie knapp sind wir da? Oder ich traue mir das eigentlich gar nicht so richtig zu, wo man dann, wenn man da nachrechnet, sagen kann, du, eigentlich alles im grünen Bereich. Andere würden sich über solche Zahlen freuen. Und da ist wichtig, dass man den Betrieb nicht irgendwie ausbluten lässt oder von der Substanz lebt. Da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten, wie man mit dem umgeht. Du brauchst zum Schluss einen realen positiven Cashflow. Also die Monatseinnahmen müssen im Schnitt größer sein als die Ausgaben, ganz vereinfacht gesagt. Dieses Prinzip gilt immer und dann kann so eine Finanzierung auch leistbar sein. Man muss da auch ein bisschen beachten, die Betriebsleiter Zeit, die man einfach da gibt, auch alle anderen Arbeitskräfte, teilweise Familienarbeitskräfte, die werden ja nicht jetzt stundenmäßig bezahlt. Wenn man jetzt ein Fremd-AK hat, dann ist ja das so, dass die einfach eine von mir aus 40 Stunden in der Woche da ist und dann bekommt sie einen Fixlohn pro Monat. Und wenn es Überstunden gibt, dann gibt es mal wieder einen Freizeitausgleich und dann ist das im Schnitt einfach so, dass die 40 Stunden arbeitet, kostet einen Betrag X pro Stunde, wenn man es runterbricht und dann ist die Arbeitskraft entlohnt. Von dem, was zum Schluss unterm Strich überbleibt, ist ja das, was wir als Betriebsleiterfamilie dann haben zum Leben. Und deshalb ist das eine Grundwichtigkeit, dass über den ganzen Betrieb gesehen einfach dann auch wirklich was überbleibt und dass die Kühe einen Beitrag dazu leisten, der entsprechend der Arbeitsbelastung dann im Verhältnis steht. Und wenn man jetzt auf die Tilgungen denkt, die da einfach dann da sind, dann muss man da auch darauf achten, dass wenn jetzt irgendwie ja der Milchpreis fällt, das ist so das eines der größten Risiken, oder wenn es mal im Stall nicht so läuft, dass man ja trotzdem die Leistbarkeit einfach hat und nicht nur, wenn wir jetzt halt in einem guten Niveau sind, die Schlachtpreise sind gut, der Milchpreis ist auch ganz okay, dann kommt man drauf, okay, das funktioniert ja irgendwie, aber was ist, wenn es dann einfach mal wieder anders wird und wir haben Wellen, wir haben keine gerade Linie und somit, wir wissen ja nicht genau, sind wir jetzt auf den absoluten Hoch oder sind wir gerade in so einer, ja, in so einer Ebene, wo man sagt, das ist ganz okay, kann noch raufgehen, kann mal wieder runtergehen oder sind wir jetzt wirklich auf dem Hoch und es geht wieder ordentlich runter, bevor das nächste Hoch dann kommt. Das wissen wir de facto nicht, das können wir immer erst in der Rückschau, beurteilen und von dem her braucht man da auf jeden Fall auch eine gute, ja, Übersicht irgendwo, wie es um die eigenen Zahlen steht, dass man das auch dann prüfen kann. Und da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein und wie viel Luft hat man da wirklich? Also wie viel Cashflow bleibt im Schnitt der Monate oder auf ein Jahr gesehen übrig, das man dann einfach hat. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass man Spielraum aufbaut. Es können mal größere Reparaturen kommen. Es können eben auch die besagten Marktschwankungen eintreten. Und dann ist einfach wichtig, dass man das, ja, sich einen Spielraum aufbaut in Form von Eigenkapital. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, die Bedeutung vom Eigenkapital. Es ist so, dass das Eigenkapital ja eine gewisse Versicherung für uns selber ist. Also das, was wir auf der Seite haben, das ist ja irgendwo unser, also es gibt ja die Möglichkeit, machen wir jetzt Beispiel Brandversicherung. Ich versichere jetzt mein Gebäude gegen Brand und ich zahle da einen gewissen Beitrag. Ich habe gewisse Wahrscheinlichkeiten, dass mir dein Gebäude abbrennt. Und wenn das dann wirklich passiert, dann werden die Beiträge aus den einzelnen Teilnehmern aus der Versicherung zusammengetragen und das bekommt der eine, so sinngemäß. Die Versicherung möchte natürlich verdienen, aber das Grundprinzip, das gilt. Ich kann für so Kleinigkeiten oder kleinere, überschaubarere Sachen, Brandversicherung braucht man, glaube ich, nicht diskutieren, dass das die meisten Betriebe aufarbeiten, also kaputt machen würde, wenn jetzt da keine Brandversicherung da wäre. Aber nehmen wir zum Beispiel eine Hagelversicherung auf dem Feld. Wir haben eine gewisse Summe finanziert oder versichert, besser gesagt, und diese Summe ist die maximale Summe, wenn wirklich alles kaputt ist, durch Hagel beispielsweise, die wir dann bekommen können. Wenn wir also jetzt einen Eigenkapitalstock aufbauen, dann ist es eine gewisse Versicherung, die wir dann haben, den Betrag, den wir haben, wenn ein Fall eintritt. Wir können also auch sagen, wir sparen jetzt den Jahresbeitrag der Versicherung und legen den uns selber zur Seite und somit haben wir den Betrag, wenn wir den brauchen. Da muss man dann schauen, dass wir den auch geschickt anlegen, also wer jetzt das Geld dann einfach auf dem Konto hortet, der verliert ja ständig Geld, Stichwort Inflation. Unser Betrag ist erstmal der gleiche oder vielleicht bekommen wir irgendwie so ein Prozent Tagesgeldzins oder irgendwie sowas, aber real, also in dem, was dann wirklich an Kaufkraft das bedeutet, verlieren wir definitiv Geld. Und wenn wir das schaffen, dass wir das geschickt anlegen, am Kapitalmarkt beispielsweise oder in Immobilien oder in Bitcoin oder in Geld, dann haben wir den Vorteil, dass das sich nebenbei verzinst und gleichzeitig haben wir das als Risikopuffer, wenn denn mal irgendwas schief geht. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt halt einfach vom Eigenkapital her den Stallbau sehen, dann müssen wir ja überlegen, wie viel Eigenkapital verwenden wir für den Stallbau. Eine ganz gute Größenordnung sind noch irgendwo so, ja, los geht's irgendwo mit 10%, vielleicht sogar knapp weniger. Aber man braucht einfach einen gewissen Eigenkapitalstock und dann je nachdem, wie lange man das verwenden möchte und wie man aufgestellt ist und so, kann man durchaus auf 30% hochgehen. Wenn es jetzt überschaubare Sachen sind, dann machen wir es vielleicht auch komplett mit Eigenkapital, je nachdem, um was es geht. Das hängt dann immer ganz stark vom jeweiligen ab und einfach, wie der ganze Rahmen drumherum ist. Aber Eigenkapital, das ist einfach ganz wichtig, dass wir das wertvoll erachten, weil es ist eine Versicherung, es ist, wenn irgendwas schief geht, einfach da. Es ist auch ein Puffer, wenn wir irgendwas ausgleichen möchten. Es ist auch die Sicherheit, wenn wir überlegen, wir haben jetzt einen hohen Anteil an Fremdkapital, dass wir dann trotzdem noch gleichzeitig was auf der Seite haben, dass wir uns überlegen können, liebe Bank XY, ich überlege dies und das zu finanzieren, wie schaut da der Rahmen aus? Ich hätte auch die Möglichkeit, das selber zu stemmen, wenn es jetzt was Überschaubareres ist, ist ja eine bessere Situation, als wenn man jetzt zur Bank rennt, da, ich habe Malheur, ich habe da irgendwie einen Schlepper, der kaputt gegangen ist, jetzt brauche ich da 10.000, 20.000 Euro, weil da eben ein Motorschaden da ist und dann renne ich zur Bank und dann bin ich einfach da in einer ganz, ganz schlechten Position. Wer alles verplant an Eigenkapital, der muss, wenn es blöd geht, auch dann teuer zwischenfinanzieren oder nachfinanzieren. Deshalb ist meine Empfehlung, plan da lieber konservativ und mit einer Reserve. Das ist das, mit dem ich bisher sehr gut gefahren bin, dass ich auch einige weiß, die mit dem Prinzip sehr gut gefahren sind und anders gesagt kenne ich auch einige, die aus Optimismus zu wenig Fremdkapital geplant haben, nachfinanzieren mussten und die Bank, die nutzt das zu ihren Gunsten. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Ist auch erstmal nicht verwerflich. Man kommt dann daher und sagt, ja, ich habe kein Geld mehr, aber irgendwie fehlen mir noch die letzten 50 oder 100.000 Euro, dass dann der Stall überhaupt zum Betrieb gehen kann. Da hat man einfach eine ziemlich schlechte Verhandlungsbasis in dem Moment. Damit kommen wir schon zum vierten Punkt. Wir haben das Thema mit der Laufzeit und der Tilgung und da müssen wir das richtige Maß finden. Weil erstmal ist so ein Impuls, den ganz viele haben, die ich kenne, wir müssen möglichst schnell zurückzahlen. Das hört sich ja erstmal wirklich ganz gut an, aber oft ist das ein bisschen eng kalkuliert. Und längere Laufzeiten, die schaffen dann einfach einen Puffer und schaffen eine gewisse Stabilität für den Betrieb, für die Finanzen und ist da eigentlich das Mittel der Wahl, dass man sagt, lieber etwas länger, als es vielleicht auch gehen würde. Und hat man damit Liquidität. Es gibt ja auch den Spruch Liquidität vor Rentabilität. Auch wenn wir in absoluten Euros weniger Zinsen zahlen, wenn wir schneller zurückzahlen, ist es doch gleichzeitig so, dass wir auf Kosten der Liquidität das Ganze machen. Und wenn wir da realistische Laufzeit nehmen und ich gehe da ganz gern her und gehe so auf jeden Fall so eine Mindestnutzungsdauer, die wir anstreben, von der gehe ich aus, oder so eine Lebensphase, so die so ein Stall sicher hat, und dann sprechen wir halt ganz gern mal, wenn wir jetzt auf 25 Jahre den Stall ansetzen, auf 20, 25 Jahre, die wir da durchaus kalkulieren können. Und man muss auch dann einfach vielleicht eine familiäre Entwicklung, die man hat, weil eine Betriebsübergabe ansteht, muss man bedenken, kann auch dazu führen, dass man sagt, okay, jetzt rein vom dem her, ich möchte vielleicht gern schuldenfrei übergeben, setze jetzt deshalb vielleicht lieber 15 Jahre an als 20 Jahre. Auch sowas sind Überlegungen, die eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass man sich da kein Hamsterrad aufbaut, dass das dann im Alltag zu einer Überforderung führt, weil man einfach da nicht so wirklich, ja, so einen freien Cashflow hat, könnte man sagen, also weil man einfach dann immer lieber, also weil man dann lieber, nicht lieber, sondern weil man unbewusst zu knapp dran ist, so wollte ich sagen, das sind die Themen, die man dann zu schnell hat, und deshalb lieber etwas länger, lieber etwas stabiler bleiben, und man kann ja dann immer noch mit Sondertilgungen helfen, wenn man keine andere Idee hat, was man sinnvoll mit seinem Geld verwendet, auch sowas kann man ja dann einfach noch ganz gut einbauen. Aber besser ist dauerhaft tragbar bleiben, als irgendwie das schnell erledigt zu haben und dann noch ein richtig psychischer Druck, der dazu kommt, wenn es dann irgendwie mal mit dem Milchpreis gleichzeitig abwärts geht. Der fünfte Punkt, das ist die Kombination Inflation und Schulden. Wir haben eine reale Entlastung durch die Geldmengenausweitung, die wir haben. Was meine ich damit? Die Inflation, die senkt die reale Schuldlast. Real ist das, was wirklich im Geldbeutel ankommt, und nominal sind die Beträge, die wir sehen. Was heute da oft als Riesenbeträge uns vorkommt, das ist morgen einfach weniger wert. Die Geldmenge, also man spricht da von einer M2-Geldmenge, Geldmenge, die im Umlauf ist in Europa, die wuchs in den letzten 10 Jahren um ungefähr 4% pro Jahr. Wenn man das noch auf längere Zeitspanne sieht, von mir aus ab 1970, da gab es teilweise 5-8% Zuwachs im Jahr dieser Geldmenge. Da gibt es die Statistiken von der EZB-Seite oder Statista, kann man das auch ganz gut nachschauen, in welcher Zeit besonders viel gedruckt wurde, im übertragenen Sinne, das stimmt so natürlich nicht, aber der Vereinfachung ist es so. Und wenn man sich das auch anders vorstellt, wenn man überlegt, wie viel kostete früher eine Kugel Eis und wie viele Stunden hat man für die Kugel gearbeitet, dann war das oft so, dass man früher vielleicht noch irgendwo, was weiß ich, 50 Pfennig für so eine Kugel Eis bezahlt hat und dann irgendwo 10 Mark Stundenlohn bekommen hat und für einfache Arbeiten. Und jetzt ist es so, dass man vielleicht 15 oder 20 Euro in der Stunde verdient und hat irgendwie 1,50, 2 Euro für so eine Kugel Eis. Also man arbeitet für 10 Kugeln Eis länger, als man das vor 50 Jahren gemacht hat. Das ist ein Unterschied zwischen der Inflation, die immer angegeben wird, die ja oft mit 2% als Ziel angegeben wird vom Geldmengenwachstum. Real haben wir mehr, und wir als Landwirte sehen das auch einfach an allen Kosten, die wir so haben, wie schnell das teurer wird. Wenn wir jetzt beim Stallbau sind, wie der Beton teurer wird, das sind einfach richtige harte Kaliber, und das müssen wir einfach zusätzlich beachten. Wenn wir also einen Kredit nehmen und die Raten, die bleiben ja gleich. Jetzt machen wir Annuitätendarlehen auf 20 Jahre. Wir haben jedes Monat gleiche Raten. Also der Betrag, der nominale Betrag, der bleibt gleich. Die Einnahmen, die wir verwirklichen können, die sind ja real erstmal vielleicht weniger, vielleicht mehr, je nach Schwankung, aber vom Betrag her steigen die tendenziell. Also wenn die Geldmenge ständig ausgeweitet wird, dann ist mehr Geld im Umlauf, alle einzelnen Waren sind mehr wert, also bekommen wir auch mehr für unsere Milch. Wir haben dann noch andere Effekte, die auch damit dabei sind, Stichwort Effizienzsteigerungen, und somit drückt es die Preise wieder. Das hat man die letzten Jahre oder Jahrzehnte oft gesehen. Aber jetzt ist die Geldmenge so stark, so schnell gestiegen, dass wir auch tatsächlich über längere Zeit schon höhere Erzeugerpreise haben. Jetzt ist das ein Thema, dass wir einfach gut aufgestellt sind, wenn wir einerseits in Euros gesehen Schulden haben, gleichzeitig Sachwerte dem gegenüberstehen. Wichtig ist dann schon, dass Sachwerte mit Rückfluss, Kapitalrückfluss da sind. Also was da ganz gut symbolisch herhält, das ist so eine Immobilie, so ein Wohnhaus, das man vermietet. Die Mieten steigen jedes Jahr. Das Haus haben wir einmal gekauft oder gebaut. Und somit haben wir da, wenn wir das auf Schulden gemacht haben, am Anfang ein schlechtes Verhältnis von der Annuität, von dem, was wir monatlich zurückzahlen, im Verhältnis zu dem, was wir an Mieten bekommen, und das verbessert sich laufend. Und irgendwann sagt man, ja, Dortmund hat das richtig viel gekostet, aber jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so im Verhältnis. Und das ist das Prinzip. Wir haben da natürlich das Risiko dabei. Also wenn wir jetzt auf das sehr stark setzen, auf den Inflationsaspekt und dann stark in die Verschuldung reingehen, das birgt auch Risiken, das ist mir ganz wichtig anzusprechen. Trotzdem ist es so, dass leider, also ich finde es nicht gut, dass das so ist, muss ich auch ganz klar sagen. Mir wäre es lieber, wir hätten eine stabilere Währung, weil man das zu ganz vielen Verwerfungen führt auf der ganzen Welt. Das ist ziemlich schlecht, was da abläuft. Und trotzdem haben wir als Landwirte die Möglichkeit, dass wir, wenn wir schon so einen Stall bauen, dass wir da das nutzen für uns. Und da finde ich das einen ganz interessanten Ansatz. Wir haben mit so einem Stall, was erstmal produktiv ist, weil wir ja da eben die Milch draus gewinnen. Und es ist ein Wert, der lange das zulässt, dass wir da melken. Und wenn wir da eben die Inflation richtig nutzen und das mit Bedacht finanzieren, soll keine Spekulation werden, aber eben mit Bedacht finanzieren und gleichzeitig einen Puffer gut angelegt in Realwerte uns aufbauen, dann haben wir die Inflation, die Geldpolitik, die wir als Einzelner nicht beeinflussen können, zumindest richtig für uns genutzt. Das ist das, was da einen großen Vorteil und einen ernsthaften Unterschied in sechsstelligen, siebenstelligen Bereichen machen kann auf Dauer. Wenn wir jetzt überlegen, wie machen wir jetzt da einen Unterschied zwischen Neubau, Umbau und Anbau, das sind alles Bereiche, die auch ich in meiner Beratung begleiten darf, dann haben wir definitiv Unterschiede und wir haben Planungsspielräume. Wenn wir jetzt einen Neubau anschauen, der hat einfach den größten Gestaltungsspielraum. Wir wissen, was wir brauchen und setzen ein Gebäude außen drum rum, ist im Gegenzug deutlich teurer in der Regel. Aber er lässt auch super Arbeitsabläufe zu, oft besser als in Umbauvarianten. Beim Umbau, da hat man erstmal die gute Möglichkeit, vorhandene Gebäude sinnvoll zu nutzen. Ist auch manchmal die Frage, was passiert sonst damit. Man braucht aber schon eine sehr durchdachte Planung, dass man die starken Kompromisse vermeidet. Und es gibt die Situationen, wo man ohne faule Kompromisse nicht bauen kann. Das hängt dann stark davon ab, wie einfach die Gegebenheiten sind und die Ziele sind. Und beim Anbau, da geht man einfach oft her und sagt, man baut um und baut gleichzeitig dran. Oder manchmal ist auch der reine Anbau, auch das ist ja gut möglich. Und das ist vor allem, wenn man einfach wachsen möchte oder den Kühen mehr Platz bieten möchte, ist das einfach das Mittel der Wahl. Und je nachdem braucht man eben da eigene Finanzbetrachtung. Man kann jetzt da nicht pauschal hergehen und ein Neubau so, ein Umbau so, ein Anbau so. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Wir haben definitiv den Grundsatz, wie lange wollen wir das nutzen. Und wenn jemand einen Neubau für seine Kühe macht, dann hat der definitiv einen Horizont, der mehr als 20 Jahre beträgt, weil sonst macht man normalerweise keinen Neubau. Und dann bewegt man sich eben oft irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren, wo man sagt, das ist jetzt so eine geplante Nutzungsdauer. Bei einem Umbau, da kommt es darauf an, es gibt ja die ganz einfachen Umbauten, wo man sagt, ich mache jetzt mit wenig Aufwand so eine pragmatisch gute Lösung. Beispielsweise bei uns vor 5 Jahren oder 4 Jahren die Trockensteher, das war eine sehr einfache Maßnahme. Wir hatten wenig Aufwand, finanziell und auch zeitlich war es überschaubar. Wir hatten durch das einen Kompromiss geschaffen, der erstmal möglich ist, aber mit einigen Einschränkungen einfach dann nutzbar ist. Einschränkungen im Sinne der Arbeitswirtschaft vor allem, und aber auch für die Kühe. Und somit kann man da einen sehr einfachen Umbau verwirklichen. Man kann aber einen Umbau auch größer machen, dass man dann wirklich komplett durchgehend überlegt, was will ich, was brauche ich, wie komme ich dahin. Und das kann dann bedeuten, dass man vielleicht sogar komplett entkernt. Das kann bedeuten, dass man die ein oder andere Gegebenheit umbaut, dass man da Liegeboxen neu aufbaut, dass man da vielleicht auch Kanäle neu baut oder. Da gibt es ja sämtliche Varianten. Ja, und beim Anbau ist das auch so. Es gibt die ganz einfachen Anbauten, die mit günstiger Umsetzung dann seinen Zweck erfüllen. Es gibt auch aufwendigere Anbauten, so kann man das nicht pauschal sagen. Aber der Grundsatz ist immer, ich muss irgendwo auf die Nutzung im Verhältnis des sehen und dann abwägen, wie steht es beim Umbau und Anbau im Vergleich vielleicht zum Neubau, dass ich da auch dann bewusste Entscheidungen treffe. Nicht, dass man dann irgendwo feststellt, der Umbau, den ich jetzt da plane, der kostet ja fast so viel wie ein Neubau und habe so viele Kompromisse, da mache ich doch lieber den Neubau. Auch das könnte rauskommen. Und zum Abschluss bezüglich vom Milchpreis, das ist der 7. und letzte Punkt, da muss man wirklich konservativ kalkulieren. Ich selber habe mit 35 Cent bei meinem Stallbau gerechnet. Es ist Tatsache, dass dort ein anderes Preisniveau insgesamt da war. Das Preisniveau ist gestiegen, somit sind die 35 Cent von damals nicht mehr das gleiche wie 35 Cent von heute. Aber man muss da überlegen, in welchen Größenordnungen möchtest du kalkulieren. Möchtest du davon ausgehen, dass die Milch die nächsten Jahre nicht mehr unter 50 Cent fällt? Möchtest du von dem ausgehen, dass du sagst, ja, das Preisniveau von jetzt, billiger kann es eigentlich nicht mehr werden bei den Kosten, die wir haben? Wichtig ist, ich möchte da jetzt nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Wichtig ist nur, dass du das realistisch versuchst einzuschätzen und bau dir da auch verschiedene Szenarien. Mach dir da gern ein optimistisches, ein realistisches und ein pessimistisches Szenario. Und wichtig ist da, dass wenn es mal eine Zeit lang, 1-2 Jahre pessimistisch läuft, dass du jetzt sagst, ja, der Milchpreis am Boden, die Schlachtpreise überschaubar, die Futterkosten gar nicht so günstig, also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade haben. Wie schaut es dann aus? Kann ich den Kapitaldienst bedienen? Zerlegt es mich? Oder wie ist die Lage, wenn es so wäre? Und da muss man einfach alles ein bisschen berücksichtigen, nicht nur den Milchpreis, sondern auch Futter, vielleicht Energie, vielleicht Personal. Gleichzeitig ist natürlich Tatsache, der Milchpreis ist der Hebel schlechthin. Also in einem klassischen Milchviehbetrieb, da ist der wirkliche Hebel ist einfach der Milchpreis. Das ist ganz klar Fakt. Und wenn man da die letzten 10 Jahre vielleicht anschaut, welche Schwankungen gab es da auf und abs, was waren so die Spitzen, was waren die Tiefs, wenn wir uns daran orientieren, dann haben wir zumindest eine Größenordnung, weil irgendwie brauchen wir Zahlen, mit denen wir kalkulieren. Achte auf jeden Fall auf deine variablen Kosten, achte auf deine fixe Kosten und zum Schluss entscheidet deine Struktur im Betrieb, mit welcher Kostenstruktur du unterwegs bist. Lieber planst du etwas konservativer, da bleibst du dann ruhig und gelassen, auch wenn die Situationen eintreten, die man nicht haben möchte, und nutzt da auch einfach die jetzige Zeit, schaff dir Reserven. Ich glaube, das darf und muss erlaubt sein, dass wir uns da gute Reserven schaffen. Kommen wir nun zum Fazit der heutigen Folge. Kläre ab, ob der Bereich Milchvieh in deinem Betrieb rentabel ist. plane eine realistische Laufzeit und finanziere da lieber etwas länger als vielleicht rechnerisch möglich und setz dich mit deinen persönlichen und mit deinen betrieblichen Finanzen auseinander. Wenn du sagst, das Thema, das hört sich interessant an, das klingt spannend für mich, in der Erstplanung, da behandeln wir dieses Thema, da rechnen wir den Betrieb durch, da rechnen wir, wie es ausschaut, wie ist die Belastung, können wir uns die Baupreise, die wir so anvisieren, können wir die auch wirklich dann zurückzahlen, können wir das darstellen, ist der Betrieb so belastbar, können wir das packen? Diese Themen, die schauen wir uns in der Erstplanung ausführlich an. Und wenn du an dem Thema Interesse hast, wenn du gerade einen Stall planst, wenn du am Überlegen bist, ja, was wäre für mich der passende Grundriss, dann passt die Erstplanung ideal. Melde dich da gern bei mir und dann schauen wir, wie weit wir zusammenarbeiten können. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.